Wie funktioniert Mystery Shopping im Handel? Was sind sogenannte Testmärkte? Welche Bedeutung haben sie in Zeiten des E-Commerce? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. Ich bin Peter Pirner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management, und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. Haben Sie unseren Podcast schon abonniert? Falls nicht, tun Sie das am besten jetzt gleich auf Ihrer Lieblingsplattform, sei es Apple, Spotify, TuneIn oder YouTube. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Freshworks, der führenden Plattform für intelligentes Kundenengagement und außergewöhnlichen Customer Service. Die neue Customer Service Suite schafft eine einheitliche Arbeitsumgebung, die sämtliche Kommunikationskanäle integriert. Dank KI-gestützter Funktionen wird automatisiertes Ticketing und Self-Service auf ein neues Level gehoben. Im Fokus stehen dabei immer die Benutzerfreundlichkeit und optimale Zusammenarbeit, auch über einzelne Unternehmensbereiche hinweg. Die Freshworks-Plattform basiert deshalb auf einem ganzheitlichen Daten- und Workflow-Management und das DSGVO-konform. Sie ist bereits bei zehntausenden Unternehmen weltweit im Einsatz, und da Freshworks mit den Anforderungen deines Unternehmens wachsen kann, ist es die optimale langfristige Lösung für KMUs genauso wie für Großkonzerne. Mehr Informationen zu Freshworks und seinen Lösungsangeboten findest du auf www.freshworks.com. In der heutigen Sendung geht es wieder um Handelsthemen, konkret um Testmärkte und Mystery Shopping. Unternehmen, vor allem in der Konsumgüterindustrie, haben ja ständig neue Produktideen. In einem strukturierten Innovationsprozess mit viel Forschung und Feedback von potenziellen Käufern werden echte Rohkrepierer sehr frühzeitig aussortiert. Aber bei Weitem nicht jede Produktinnovation, die den ersten Ausleseprozess überstanden hat, ist am Markt tatsächlich dauerhaft erfolgreich. Das ist eigentlich sogar eher die Ausnahme. Der kommerzielle Erfolg eines Produkts hängt letztendlich vom erfolgreichen Einsatz des gesamten Marketing-Mix ab. Da wäre es doch sehr gut, wenn man erstmal im Kleinen das Zusammenspiel von Produkt, Preis, Distribution und Kommunikation testen und optimieren könnte. So etwas wird seit Jahrzehnten in Deutschland gemacht. Man nutzt sogenannte Testmärkte. Die Gemeinde Hasloch in Rheinland-Pfalz ist der wohl berühmteste Testmarkt, der von der Gesellschaft für Konsumforschung, der GfK, organisiert ist. Etwas weniger bekannt ist der Testmarkt in Bremen, der vom Bonsai betreut wird. Bonsai ist ein auf Point-of-Sales-Marketing spezialisiertes Forschungs- und Beratungsunternehmen. Die Instrumente und eingesetzten Methoden bleiben aber sowohl in Hasloch wie auch in Bremen weitgehend gleich. Wie Testmärkte funktionieren und warum diese durch Online-Communities und Testkäufer, den sogenannten Mystery-Shoppern, sinnvoll ergänzt werden, erklärt uns unser heutiger Gast, Jens Krüger. Jens Krüger ist Geschäftsführer von Bonsai und ein ausgewiesener Handelsexperte. Vor rund 4 Monaten hatten wir ihn schon mal bei uns in einer Sendung zum Thema »Die Zukunft des Handels«. Weil man Jens aber so gut zuhören kann und weil er sich auch einfach hervorragend in dem Bereich auskennt, haben wir ihn nochmal eingeladen. Ich freue mich sehr auf unser zweites Gespräch mit Jens Krüger in CX Talks, diesmal zum Thema Testmärkte und Mystery Shopping. Jens, herzlich willkommen.
Ja, Peter, vielen Dank. Ist ja heute schon, ich glaube, das zweite Mal, dass ich hier bin, nach meiner Premiere. Ja. Bonsai ist spezialisiert, macht tatsächlich was Besonderes. Ich bin ja nun auch seit letztem Jahr dabei. Wir haben viele Workshops intern gemacht und gesagt, wofür steht Bonsai eigentlich? Und im Kern hatten wir nachher eine Headline, die wir jetzt auch ganz gerne intern nutzen. Und das ist, das wahre Leben kannst du nicht simulieren. Da steckt viel Wahrheit drin. Also Bonsai ist jetzt kein Unternehmen, was auf virtuelles Testen, Simulieren und dergleichen setzt, sondern immer noch das Experiment im Vordergrund steht. Also im Kleinen auszuprobieren, im Kleinen den Erfolg vorauszunehmen für etwas, was dann im Großen nachher funktionieren soll.
Ihr kommt ja ursprünglich von den Testmärkten, und ich glaube, in Bremen habt ihr angefangen. Wie kann man sich das vorstellen, als ihr begonnen habt oder als Bonsai begonnen hatte?
Also das war damals schon eine ganz irrsinnige Vorstellung, die, glaube ich, deshalb auch nur da funktioniert hat, weil es in Bremen funktioniert hat. Es gibt Leute, die sagen, wenn etwas funktioniert, dann in Bremen, weil man da viel Unterstützung bekommt, in dem Fall tatsächlich von der Landesmedienanstalt, aber auch Partner wie die IP, RTL, die damals heißt 2004 mitgemacht haben, tatsächlich Medien zu kontrollieren. Ich will jetzt nicht sagen manipulieren, aber was wir tatsächlich dort machen bis heute, ist Werbung überblenden. Das heißt, wenn ich Produkte habe, die ganz neu oder kurz vor dem Launch stehen, man möchte noch gucken, wie kann ich Werbung optimieren, kann ich das Produkt noch optimieren, dann werden diese Produkte in Bremen eingelistet. Das heißt, sie sind dort kaufbar, im Drogerie, auch in Apotheken zum Beispiel, OTC-Produkte, aber auch ganz normal im Handel. Und die Werbung dazu, die gibt's nur in Bremen. Das heißt, nationale Werbespots werden dort überblendet. Und ich habe dann wirklich einen Testmarkt, der in Bremen deutlich macht, okay, direkter Zusammenhang zwischen Werbung und den Abverkäufen analysiert. Und das ist tatsächlich der Ursprung.
Und ihr habt mittlerweile ja praktisch den Testmarkt 2.0 durch die Maenzo-Community auch ins Leben gerufen.
Ja, richtig. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Maenzo ist tatsächlich also das war damals die Idee vor 5 Jahren, als Norbert Hegmann, der Gründer von Bonsa, überlegt hat, auch wir gemeinsam, eigentlich müssten wir so einen Testmarkt auch online haben. Und dann gab es die Idee, Gespräche mit diversen Anbietern, Rewe, da war relativ schnell klar, die lassen uns da nicht an ihre Daten ran. Dann gab es noch 2, 3 andere Anbieter und am Ende stand da, naja, es ist alles schwierig, Due Diligence. Und dann hat Norbert Hegmann gesagt, völlig wahnsinnig, ich weiß nicht, ob er das damals so abgesehen hat, nein, wahrscheinlich nicht, sonst hätte er es nicht gemacht. Aber er hat dann gesagt, hey, ich mache einen Supermarkt. Und wir haben dann damals auch bei Kantar ja noch angefangen mit diesen Supermarkt zu entwickeln. Das heißt, ganz anderes Konzept, genossenschaftlich organisiert, also wirklich als kundenzentriert. Also es gibt niemanden, der im Lebensmittelhandel, also im Online-Bereich, so kundenzentriert ist, wie das Maenzo sicherlich der Fall ist. Und haben dort tatsächlich 30.000, 40.000 Panelisten mittlerweile, also Pioniere, die wir nutzen auch für Befragungen. Das heißt, wir können dort früh Produkte testen, machen das für Startups, die ganz neue Ideen haben, kommen überhaupt die Produkte an. Wir haben jetzt einen Global Player im Süßwarenmarkt, Rocher, das ist die in Osteuropa die Nummer 2 dort, die auf den deutschen Markt wollen, tolle Produkte haben, aber die wollen natürlich erstmal wissen, funktioniert das hier? Und dafür ist der Testmarkt im ersten Schritt mit Maenzo ganz gut geeignet, weil man dort schöne Boxen packen kann, den Leuten die Produkte schickt und die sie dann bewerten können. Dann kann man über Preise sprechen und dann kann man auch nachher mit dem Handel reden und sagen, hey, wir haben hier tolle Sachen, wolltet ihr einlisten?
Mhm. Spielt eigentlich mittlerweile der klassische Testmarkt und Maenzo schon auch zusammen bei bestimmten Fragestellungen, dass ihr praktisch beides parallel auswertet?
In der Regel, also wir haben ein Programm, wo man wirklich anfängt über den Online-Kanal, weil es einfach schnell und kosteneffizient ist. Wir sehr früh Feedback bekommen, gerade wenn es um neue Produkte, innovative Produkte geht, die auch da ist viel unterwegs, was nachher nicht hält. Wir haben mittlerweile unheimlich viele Riegel, ob mit Protein, ohne Protein, mit Zucker, ohne Zucker, was da auch immer alles drin ist. Riegel ist, es gibt ohne Ende Riegel. Jeder meint, irgendwie Riegel machen zu müssen. Dann ist halt die Frage, werden die auch im Markt akzeptiert? Und da ist dieser Online-Testmarkt sicherlich ein erster guter Check. Entscheidend ist aber nachher, dass er auch in den Handel reinkommt. Und da spielt dann Hand in Hand mit den Argumenten, die wir dann über den Online-Bereich haben, können wir mit Händlern sprechen, also in der Regel mit den Freien, die bei Rewe und bei Edeka unterwegs sind, listen die ein, sind dabei auch so eine Art Pionierregal gerade mit einigen Händlern auszuprobieren, wo wir dann in den stationären Handel reingehen und dann im Grunde dort mit den Abverkaufs- und Kassendaten, die wir im Zugriff haben, tatsächlich die Effekte analysieren können und gucken können, ob sich das wirklich durchsetzt, diese Produkte.
Aber das ist dann im Prinzip, man kann sich so vorstellen, da steht ein Regal. Ihr beobachtet in diesem konkreten Handelsunternehmen, bei diesem konkreten Händler, wie die Abverkäufe sind von Menschen, die dann zu diesem Händler kommen. Wohingegen bei der Maenzo Community habt ihr einfach so einen festen Stamm an Menschen, die da auch regelmäßig einkaufen, nicht nur wegen Befragung, sondern die kaufen da auch regelmäßig ein, von denen ihr aber auch wisst,
was sie für einen sozialen Hintergrund haben, was sie für Werte haben, wie sie an Handel abgeholt werden müssen. Diese Informationen liegen euch für diese ganzen Panelisten ja vor. Die liegen euch aber im stationären Handel nicht vor. Da ist es dann tatsächlich mehr die Situation, dass man halt über die Abverkäufe wahrscheinlich geht, oder? Oder spielen da schon eure Mystery-Shopper eine Rolle?
Könnten sie viel mehr, aber es ist richtig so. Also Bonsa ist im Gen, im tiefen Herzen eine Data Science Company, würde ich jetzt vielleicht ein bisschen leicht übertrieben, aber Daten, Behavioral Data, Abverkaufsdaten, die auch zu analysieren, zu modellieren und daraus Prognosen zu machen, ist das Kernstück. Also wir haben hier eine Analytics-Abteilung mit 10 Leuten, die den ganzen Tag genau diese Einkaufsdaten entweder aus der Kasse, aus den Systemen, aus den Panel-Daten, Payback oder wie auch immer analysieren, rauf und runter. Das heißt, da spielt schon vieles eine große Rolle. Wir können die Sachen ja testen. Also wir können, und das ist tatsächlich so, ich habe das jetzt auch, man muss ein bisschen Stallgeruch bekommen. Ich habe für einen Kunden im Süßwarenbereich Neuprodukte, da ging es um zuckerfreie Karamellbonbons. Das ist immer so spannend, wenn man denkt, zuckerfreie Karamellbonbons. Das ist ein kleiner Widerspruch. Aber laufen gut. Also der Testmarkt war oder ist echt super. Ich krieg das mit, weil ich habe so 4-5 Läden, die ich betreue. Da fahre ich dann auch immer hin, fülle die Regale dann auch auf. Also ich bin quasi Außendienstler. Und man kommt mit den Händlern ins Gespräch, man sieht halt, fragt neben den Kassendaten, wie kommt das an und was sagen die Kunden. Also man kriegt ganz viel auch zwischen den Türen mit. Deswegen ist wichtig, Bonsa hat auch immer diesen Kontakt zu den Händlern. Und zwar nicht irgendwie Händler in der Zentrale, sondern wirklich auf der Fläche. Das ist tatsächlich ein Erfolgskriterium, weil man dadurch auch sehr früh weiß, ob und wie Produkte besser funktionieren, ob man sie anders platzieren muss, ob eine Zweitplatzierung vielleicht eine größere Effekt hat oder in eine andere Kategorie, in ein Joint Venture einzugehen. All das sind Themen, viele dieser Ideen, wie dann tatsächlich Produkte im Handel auch mit einem Display angeboten werden, kommen sehr häufig aus diesen Gesprächen heraus mit dem Handel.
Haben die Händler so eine gute Nase für ihre eigenen Kunden?
Das auf jeden Fall. Also da glaube ich schon, dass die Leute vor Ort viel mehr könnten. Es kommt aber auch drauf an. Ne? Es hängt von Händlern ab, es hängt von den Leuten ab, auch von der Größe her, also ganzheitlich Dinge zu sehen. Auch so ein Supermarkt ist ja mittlerweile in einzelne Kategorien eingeteilt und dann gibt es einen Abteilungsleiter im großen SB-Warenhaus, der dann nur für Süßwaren verantwortlich ist, aber nicht für die Molkerei, Mopro oder den Tiefkühlbereich, obwohl es manchmal ganz schön wäre, wenn die sich auch ein bisschen austauschen würden. Da ist man dann tatsächlich manchmal auch dann als Sponsor so ein bisschen derjenige, der so einen Transformationsprozess anstößt im Unternehmen und mal ein paar Fragen aufwirft, warum macht ihr das eigentlich so? Ich habe das auch mal da und da anders gesehen. Also da entwickelt sich was drin. Aber per se, ich meine, da wo Menschen auf Menschen treffen, da entsteht natürlich das meiste Wissen über den jeweils anderen. Und ich finde, das könnte man sich als Händler öfter zunutze machen, als das, glaube ich, oder gerade als großes Händlernetzwerk, Rewe, Edeka insbesondere, könnten sich das häufiger mehr zunutze machen, als das in der Realität oft der Fall ist.
In dem Fall ist ja der Händler für euch mehr oder weniger wie eine Informationsquelle. Ihr habt aber auch ein ganz spezielles Betätigungsfeld, das Mystery Shopping, wo zum Beispiel Service-Standards kontrolliert werden durch Mystery-Shopper, die systematisch in die Läden reingehen und schauen, ob alles zum Beispiel den Franchising-Bedingungen entsprechend aufgestellt ist. Das ist ja eine ganz andere Positionierung von Bonsa gegenüber dem Handel als die du gerade geschildert hast. Kann man mit Mystery-Shopping, so wertvoll das ist für die Zentralen, auch einen Wert schaffen für den Handel?
Unbedingt. Also ich glaube auch, dass sich Mystery Shopping in dieser Dimension auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Ne? Gerade da, wo Angebote, Qualtrics, SAP, automatisches Feedback erlauben an vielen Stellen, glaube ich, wird Mystery sich verändern müssen. Und ein Thema ist tatsächlich das direkte Feedback geben. Das heißt, wir kommen dann auch mit dem Mystery-Feld in den Austausch mit dem Händler und können ihm sagen, guck mal, das hat nicht so gut funktioniert. Ne? Wir probieren das gerade aus in dieser Covid-Thematik. dass wir für die Händler, die jetzt sehr früh wieder gestartet sind, ein Angebot haben, wo wir Checks durchführen und sie selbst darauf aufmerksam machen, mein Gott, ne, da habt ihr nicht immer die Masken richtig aufgehabt, da wart ihr vielleicht zu nah, ihr müsst gucken, dass ihr mehr auf die Abstandsregeln lässt. Also jemand, der einfach mal so ein bisschen guckt. Und wir machen die Erfahrung, dass dann vor allen Dingen es besser wird und auch damit auch die Umsetzung letztlich, darum geht's ja, besser wird, wenn wir dieses Feedback direkt geben. Damit ist es etwas, was nicht irgendwo abgehoben in Konzernzentralen nur stattfindet, sondern auch tatsächlich runtergebrochen wird auf die einzelne Filiale. Im Austausch auch mit den Filialleitern, mit den Mitarbeitern, zum Teil mit Schulungsvideos, die produziert werden, E-Learning-Sessions, die dort eine Rolle spielen. Das heißt, das Mystery selbst wird mehr zu einem Handlungsfeld für Veränderung oder eine Maßnahme, um tatsächlich eine Veränderung, eine Transformation herbeizuführen.
Setzt natürlich auch voraus, dass die Mystery Shopper in der Lage sind, genau das aufzugreifen und auch dem Händler zu vermitteln, wo es früher vor 10 Jahren vielleicht ausgereicht hat, zu schauen, ob noch genügend Toilettenpapier auf der Kundentoilette liegt, ist das jetzt halt ein komplett anderes Berufs- und Erscheinungsbild.
Also, richtig, aber nochmal, wir sind da auf dem Weg. Also der Großteil des Geschäftes heute, auch bei uns, ist nach wie vor noch diese Checks, die durchgeführt werden auf der Fläche. Sie werden dann reflektiert, auch dann mit den entsprechenden Filialen oder Bereichen, je nachdem, wie die Unternehmen organisiert werden oder organisiert sind. Aber der Trend ist deutlich, da geht's in Richtung Veränderungsprozesse auch mit einzuleiten über die Mystery-Checks und es nicht nur als Selbstzweck zu haben oder bonusrelevantes Kriterium.
Was siehst du denn als die großen Trends in den nächsten 2 bis 5 Jahren in diesem Bereich, einerseits experimentelle Produktforschung, Innovationsforschung und andererseits Qualitätsforschung, Service-Qualitätsforschung durch Mystery-Shopping?
Also eins der Themen ist ja tatsächlich, dass ich glaube, dass das Testen um des Testen willens sich ablösen wird. Es geht um Kontext, der geliefert werden muss. Das ist einer der Gründe, warum ich auch glaube, mit meinem Background aus den unterschiedlichen Feldern oder auch als meinem Background als Soziologe, Stichwort gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, auch in solche Unternehmensprozesse im Handel oder auch auf Industrieseite mit einfließen zu lassen. Das heißt, hier geht es viel mehr um den Austausch und um ergänzende Daten, die wir verstehen müssen, die wir interpretieren müssen. Und da ist sicherlich eins der großen Stichworte Co-Creation. Das heißt, wir liefern nicht nur Daten und Datenmassen ab, sondern wir versuchen, die Leute auch an den Tisch zu bekommen. Das heißt, Händler, Industrie und die Konsumenten. Das ist sicherlich einer der Bereiche, der an Bedeutung gewinnen wird. Anderer Bereich ist sicherlich Technologie an sich, neue Technologien auch auszuprobieren, mit denen man ja Menschen besser verstehen kann, aber eben auch neue Angebote, die man schaffen kann.
Wenn wir nochmal auf die Technologien eingehen wollen, du hast gesagt, also es werden neue Technologien entstehen, mit denen man Menschen besser beobachten kann, wenn du dir überlegst, die Technologien, die ja heute einsetzt oder verstärkt einsetzt. Was sind aus deiner Sicht da die Erfolgsversprechenden für die Zukunft?
Also was wir machen bisher ist im Grunde viel Blick auf Zeichnung. Das heißt, wir arbeiten mit Partnern wie iSquare zusammen, mit denen wir Eye-Tracking umsetzen können im Geschäft, gucken, wie können wir Platzierungen optimieren und dergleichen. Da geht sicherlich noch mehr, wenn ich an Technologien wie Beacons denke, wo wir genau sehen und die Unternehmen auch gucken, wie sind Führungen, wie kann ich Informationen verzahnen am POS vor Ort, am Regal, wie kriege ich jetzt eine Information, die ich sonst vielleicht nur über einen Werbespot oder über eine Werbeanzeige rübergebracht habe, wie kriege ich die jetzt hier, diese Information verarbeitet. Dann auch in der Stimmungslage zu erkennen, in welchem Kontext ist da jemand unterwegs. Und da glaube ich tatsächlich, kann Technologie noch einen Beitrag leisten. Es wird sehr häufig angezweifelt und gesagt, schwierig, Datenweitergabe. Die Menschen sind da vorsichtig, reagieren da eher skeptisch. Ich habe das jetzt gerade gesehen. Aldi hat die Einlaufskontrollen automatisiert mit so einem grünen Daumen rauf und runter, je nachdem, ob der Laden voll ist. es ist ja erst der Beginn. Da kann ich mir ganz, ganz viel dahinter noch vorstellen. Und die Diskussion wird sicherlich sein, ist das denn ethisch okay? Ist das moralisch richtig, wenn wir hier Daten erfassen von den Menschen? Ich bin da relativ pragmatisch. Wir wissen, seitdem es Technologie gibt und die Veränderungsprozesse, dass Technologie immer einen großen Beitrag geleistet hat. Da müssen wir nur selbst in die letzten zurückgehen, wie wir mit dem Thema Online-Banking umgegangen sind. Ich war da ganz strikt dagegen. Nachdem ich erstmal gemerkt habe, was mir das für eine Vereinfachung bedeutet in meinem Alltag, bin ich total offen geworden für Online-Banking. Und so ist das in vielen Bereichen. Der Zugang in Richtung E-Commerce war sicherlich so ein Thema. Heute mit dem Handy auf einmal alles Mögliche tatsächlich ordern zu können, zu machen, zu tun, zu können. All das sind Dinge, wenn ich einen Mehrwert habe und als Mensch erkenne, das hilft mir in meinem Alltag, mich besser zu organisieren, ein besseres Angebot zu bekommen. Ja, auch die Anerkennung, über die wir sehr häufig ja sprechen, als Konsument auch darüber zu erfahren, dann bin ich auch bereit, diese Technologie zu nutzen und dann bin ich auch bereit, Daten abzugeben. Und das wissen wir aus Zukunftsstudien, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass Menschen durchaus bereit sind, immer wieder auch in Kauf zu nehmen, dass mit ihren Daten was passiert, wenn sie dafür auch einen nachvollziehbaren, echten Gegenwert kriegen.
Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. War wie immer sehr spannend und ich freue mich schon auf die dritte Sendung mit dir.
Vielen Dank.
Das war Jens Krüger, Geschäftsführer von Bonsai in Bremen, zum Thema Testmärkte und Mystery Shopping. Die Kontaktinformationen finden Sie in der Beschreibung zu dieser Folge. Hat Ihnen die Sendung gefallen? Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns auch einfach eine E-Mail an info@cx-talks.com. Über eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Ich bin Peter Pirner vom ICEM, dem Institut für Customer Experience Management. Bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich, wenn Sie in spätestens 2 Wochen bei der nächsten Folge von CX Talks wieder dabei sind. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.